direkt aus Europa auf Deutschnummer 489.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Die Bahn der Zukunft, wie Zugfahren attraktiver werden kann.
Für seinen Bahntest befragt der Verkehrsclub Deutschland, eine Art ökologischer Gegenspieler des ADAC, regelmäßig Zugreisende nach den Dingen, die ihnen bei der Bahnfahrt wichtig sind.
In Sachen Klimaverträglichkeit stellen die Fahrgäste der Bahn heute schon ein sehr gutes Zeugnis aus. In Sachen Fahrtdauer stellen sie der Bahn auch ein relativ gutes Zeugnis aus,
sagt VCD-Bahnreferent Philipp Kosok. Bei den anderen Themen sind die Zugreisenden laut aktuellem VCD-Bahntest allerdings deutlich kritischer.
Die Bahn ist ja anhaltend unpünktlich im Fernverkehr und das liegt daran, dass das Schienennetz heute überaltert ist und dass es nicht mit der wachsenden Nachfrage der Fahrgäste mitgewachsen ist. Deswegen müssen wir mehr in das Netz investieren. Wir brauchen ein besseres Angebot. Das sehen wir in Zukunft vor allem mit dem Deutschlandtakt gegeben.
Der Deutschlandtakt ist das Konzept der Stunde, wenn es um die ökologische Verkehrswende in der Bundesrepublik geht. Die Idee soll Bahnreisen viel einfacher und damit kundenfreundlicher machen. Im Kern geht es darum, dass der Bahnverkehr massiv ausgebaut wird. Und zwar nach einem einfachen System. Die Bahnhöfe sollen in Zukunft im regelmäßigen Takt zur immer gleichen Minutenzeit angesteuert werden. Werner Stohler, ein distinguierter älterer Herr mit kurzen weißen Haaren und einem dunkelblauen Anzug mit Einstecktuch, sitzt in einem Café am Zürcher Hauptbahnhof. In den 1960er Jahren habe auch in der Schweiz das Auto den Bahnverkehr immer weiter verdrängt, erinnert sich der pensionierte Verkehrsplaner. Deshalb hätten einige seiner Berufskollegen damals ein neues Konzept entwickelt.
Und diese kleine, junge Truppe von Leuten hat gesagt, wir müssen die Bahn sehr viel einfacher machen in ihrer Nutzung. Und ein Element, um die Bahn einfach zu nutzen, war der Taktfahrplan mit seinen regelmäßig stündlich gleichen Abfahrten.
Der Bahnhof hört auf den Halbstundentakt. Kurz vor der halben Stunde fahren die Züge ein, der Bahnhof füllt sich, die Passagiere wechseln zwischen den Gleisen und Bahnen. Kurz nach der halben Stunde fahren sämtliche Züge wieder ab. Am Bahnhof wird es ruhig.
Jetzt ist kurz nach halb. Jetzt fahren noch die letzten Fernzüge, fahren jetzt aus. Und in etwa 10 Minuten können wir dann zuschauen, wie in der Gegenrichtung wiederum die Fernzüge aus allen Richtungen in die Halle einfahren.
Und während Stohler noch auf seinen Espresso wartet und sich das Gleisfeld immer weiter leert, erklärt er das komplexe System der Abfahrten.
Wenn die Welle losgeht, dann fährt zur Minute 00 der Basler, zur Minute 02 der Berner IC, zur Minute 04 fährt der Bieler IC, und der Zuger Interregio, dann zur Minute 05 geht's nach Schaffhausen und jetzt weiß ich bald nicht mehr weiter. Also so geht's in der Minutentaktfolge weiter bis zur Minute 12, der letzte Interregio nach Chur fährt. Dann ist die Halle leer.
Knapp 10 Minuten später kommen die ersten Züge ins Bild, die gemächlich Richtung Hauptbahnhof zu kriechen scheinen. Jetzt, bei der Einfahrt, wiederholt sich der Ablauf im 2-Minuten-Takt in umgekehrter Reihenfolge. Eine technische und planerische Meisterleistung, die von oben wie ein Kinderspiel erscheint, sagt Stohler.
Es ist natürlich so, dass wenn man diesen Betrieb von oben zuschaut, dann geht das alles eigentlich recht gemächlich zu. 2 Minuten zu warten, das ist natürlich nicht radiohörerkonform. Ja? für den Betrieb einer Eisenbahn sind 2 Minuten Zugfolgezeiten ganz sportliche Angelegenheiten. Da muss sehr vieles perfekt funktionieren.
Um den Mann zu treffen, der den perfekten Ablauf des Schweizer Bahnverkehrs überwacht, muss man weiter in die Schweizer Hauptstadt reisen. Abfahrt zur Minute 02 in Zürich, Ankunft zur Minute 58 in Bern. Taktgenau. Als der Direktor des Schweizer Bundesamtes für Verkehr, kurz BAV, ist Peter Füglisthaler für den gesamten öffentlichen Verkehr des Landes zuständig. Die BAV residiert in einem lichten Gebäude mit großen Fenstern, hellem Holz und Sichtbeton.
Im öffentlichen Verkehr sind wir spitze. Ich weiß nicht weltweit, aber sicher im europäischen Raum haben wir das best ausgebaute öffentliche Verkehrssystem,
sagt Füglisthaler selbstbewusst. Kaum ein Verkehrsexperte würde dem widersprechen. Rückgrat dieses Erfolgs ist der vertaktete Schweizer Bahnverkehr. Doch auch in der Schweiz gab es eine Zeit vor dem integrierten Taktfahrplan.
Wir wurden auch aus Schaden klug. Wir haben das nicht einfach erfunden. Bevor dieses Knotenkonzept gab es die Idee einer NHT, neue Haupttransversale. Das war die Schnellfahrstrecke Bern-Zürich. Über die grüne Wiese an allen Städten dazwischen vorbei. Und das hatte politisch in der Schweiz keine Chance. Weil dann hat man gesagt, dann werden die Zwischenräume nicht bedient. Man will nicht einfach nur schnell, sondern man will das ganze Land erschließen.
In anderen westeuropäischen Ländern wie Frankreich und Spanien hat man in den vergangenen Jahrzehnten dagegen konsequent auf den Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen den Metropolen gesetzt. Die 750 Kilometer lange Strecke Paris-Marseille schafft der französische TGV nonstop in rund 3 Stunden. Und für die mehr als 600 Kilometer zwischen Barcelona und Madrid benötigt der spanische Hochgeschwindigkeitszug AVE gerade einmal 2,5 Stunden. So schnell ist man in der Schweiz nicht unterwegs. Einen gut ausgebauten Regionalverkehr sucht man in Frankreich und Spanien außerhalb der Ballungsräume allerdings vergeblich.
Das ist wahrscheinlich schon eine Eigenheit der Schweiz, dass wir halt einen großen Wert auf die Grundversorgung legen. Ich nehme hier das Beispiel Frankreich, wo dann ganze Regionen abgehängt wurden oder auch wahrscheinlich im Osten von Deutschland. Da haben wir in der Schweiz eine sehr, sehr hohe Sensibilität. Wir können nicht nur in den Zentren Hochgeschwindigkeit bauen, sondern wir brauchen ein System, das eben diese Kohäsion der Schweiz mit den 4 Landessprachen, das dem auch Rechnung tragt. Und ich glaube, das waren alles so Überlegungen, die dann zu diesem Modell geführt haben.
Und es gäbe noch einen anderen Punkt, der zum Erfolg der Schweizer Bahn beigetragen habe.
Wir haben keine Gewinnablieferung der SBB an den Staat. Also diese Idee, die in Deutschland lange verfolgt wurde, dass die Deutsche Bahn ein rentables Unternehmen sein soll und Gewinn und Börse, das hatten wir nie. Sondern es war immer klar, es ist ein staatseigenes Unternehmen. Sie haben die primäre Aufgabe, ein gutes Schienennetz zu unterhalten und zu entwickeln und eine hohe Qualität bei den Zügen zu liefern. Und auch wenn eine Bahn wirklich effizient und betriebswirtschaftlich betrieben werden soll, sie soll nie renditeorientiert betrieben werden.
In Deutschland war das lange anders. Mit der Bahnreform von 1994 wurde die Deutsche Bahn in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Füglisthalers Amtskollege in Berlin ist Enak Ferlemann. Ferlemann sitzt seit 2002 für die CDU im Bundestag. Als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ist er für den Schienenverkehr verantwortlich. Dass man für die Einführung des Deutschlandtakts einen langen Atem braucht, macht ihm keine Sorgen. Ferlemann ist vielmehr voller Zuversicht.
Um den Deutschlandtakt fahren zu können, müssen wir in Infrastruktur investieren. Sowohl in den Bestand als auch in Aus- und Neubau. Das ist eine Fülle von Maßnahmen. Und wir werden schon 2021 die erste Region in den Deutschlandtakt aufnehmen und nach Region für Region dann mit dem Deutschlandtakt ausstatten. Bis 2030 soll er dann verwirklicht sein. Wenn es 1, 2, 3 Jahre länger dauert, ist das auch kein Drama, weil wir abschnittsweise vorgehen.
Mit der Bahncard 100, die bundesweit zur kostenlosen Benutzung des DB-Netzes berechtigt, kann man zwar in vielen, aber längst nicht in allen deutschen Städten den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Das heißt, S-Bahnen immer, denn die gehören zur Deutschen Bahn. U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen meistens, aber oft nicht im gesamten Netz. Dass der Fahrkartenkauf auch ganz einfach sein kann, zeigt wieder der Blick in die Schweiz. In einer kleinen Gasse in der Berner Innenstadt hat das Start-up Fairtick seinen Sitz. Pressesprecher Andrin Huber erklärt, wie mobiler Fahrkartenkauf heute funktioniert.
Die Vision von Fairtick ist, den Zugang zum öffentlichen Verkehr radikal zu vereinfachen. Sie registrieren sich und anschließend können Sie mit einer Wischbewegung sich einchecken und Sie haben anschließend eine gültige Fahrkarte für die ganze Region. Dank Standortortung wird Ihnen die Fahrt erfasst. Am Ende der Reise checken Sie sich wieder aus und Sie erhalten das günstig mögliche Ticket für Ihre Fahrt automatisch verrechnet.
Davon profitiert auch der öffentliche Verkehr, weil er sich neue Kundenkreise erschließt. Dabei ist es offenbar die Einfachheit des Systems, die Nutzerinnen und Nutzer überzeugt und so zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsträger wie die Bahn einlädt. Seit der Bahnreform von 1994 ist der Bahnverkehr in Deutschland liberalisiert. Im subventionierten Nahverkehr werden nur noch etwa 2/3 der Strecken von der Deutschen Bahn betrieben. Im gewinnorientierten Fernverkehr dagegen hat die Deutsche Bahn noch einen Marktanteil von 99%. Einer der wenigen Wettbewerber ist FlixTrain, ein Bahnunternehmen, das zur Flix Mobility GmbH gehört, das Unternehmen, das auch die Flix-Busflotte betreibt. Momentan verkehrt das Unternehmen mit seinen grün lackierten Zügen zwischen Aachen und Leipzig, Stuttgart und Berlin sowie Köln und Hamburg. Tatsächlich nimmt die Zahl der Reisenden im Fernverkehr schon seit Jahren kontinuierlich zu, erklärt Philipp Kosok vom Verkehrsclub Deutschland.
Grundsätzlich ist es ein positives Symbol, dass wir Jahr für Jahr in Deutschland einen Fahrgastrekord vermelden können. Bei der Bahn sowie insgesamt bei den öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Deutschland. Die Menschen sind mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Aber der Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel zu dem Anteil des Verkehrs mit dem Auto, der ist unverändert.
Tatsächlich werden nur rund 10% der Wege in Deutschland mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt. Beim Auto sind es mehr als 50%. Der Wert hat sich laut einer Mobilitätsstudie des Bundesverkehrsministeriums zwischen 2008 und 2017 kaum verändert.
Das war ein Feature von Martin Reischke.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Aus Sicht des Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag, Brinkhaus, gibt es keine Garantie, dass die neuen Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus bereits im Dezember wieder gelockert werden. Es gebe derzeit in Deutschland ein sehr starkes Ansteigen des Infektionsgeschehens. Da müsse jetzt etwas gemacht werden, sagte Brinkhaus. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich am Mittwoch mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer auf die neuen Maßnahmen verständigt. Sie treten morgen in Kraft. Zu den Maßnahmen zählen umfangreiche Beschränkungen des öffentlichen Lebens. So sind in der Öffentlichkeit nur noch Treffen von Angehörigen zweier Haushalte mit insgesamt nicht mehr als 10 Personen erlaubt. Feiern in Wohnungen und privaten Einrichtungen sollen unterlassen werden. Gastronomen dürfen Essen zum Mitnehmen anbieten, auch Kantinen dürfen öffnen. Darüber hinaus müssen etwa Restaurants, Kneipen und Clubs vorerst geschlossen bleiben. Die Maßnahme gilt ebenso für Kultureinrichtungen wie Theater, Konzerthäuser und Kinos sowie Freizeitparks, Saunen und Bordelle. Die Bundesbürger sind aufgerufen, auf private Reisen zu verzichten. Dies gilt ausdrücklich auch für Besuche von Verwandten und Tagesausflüge. Hotels und Pensionen dürfen keine Touristen mehr aufnehmen. Anders als im Frühjahr bleiben Schulen, Kindergärten und Einzelhandelsgeschäfte geöffnet. Hier gilt allerdings eine Beschränkung der Kundenzahl abhängig von der Verkaufsfläche. In Belarus hat die Polizei einen Protestmarsch mit Warnschüssen aufgelöst. Rund 10.000 Menschen waren am Stadtrand der Hauptstadt Minsk zu einer Gedenkstätte für die Opfer der Stalinzeit gezogen. Trotz der Sicherheitskräfte gelang es vielen Demonstranten, die Gedenkstätte zu erreichen und die weiß-roten Flaggen der Opposition zu entrollen. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte ein hartes Vorgehen gegen die Teilnehmer an regierungskritischen Protesten angekündigt. Das waren die Nachrichten.
Bekenntnisse eines Thanatologen. Feature von Günter Keindelsdorfer.
Beruflich bezeichne ich mich als Thanatologen. Die Thanatologie ist ganz einfach die Wissenschaft zum Tod, Sterben und der Bestattung in ihren soziologischen und psychologischen Aspekten. Wir sind jetzt da im Krankenhaus Hietzing in der pathologischen Abteilung und wir besuchen da jetzt die Jacqueline Neuwirth. Sie arbeitet hier als Obduktionsassistentin.
Der normale Ablauf ist so, wenn wir eine Meldung bekommen, dass jemand verstorben ist, hat der Verstorbene eine 3-stündige Totenruhe. Danach holen wir ihn von den Exodusraum, kommt zu uns in die Kühlräume. Am nächsten Tag gehen die Pathologen dann die Krankengeschichte durch. Ist etwas unklar, muss obduziert werden, ansonsten natürlich nicht. Er bleibt so lange in der Kühlkammer, bis sich dann die Bestattung oder Angehörige melden. Angehörige können es gewarnt bringen, wir ziehen an, wir versorgen den Verstorbenen und wenn die Bestattungen dann kommen, werden es dann halt am Friedhof gebracht und beerdigt. Wir sind hier im Kühlraum, hier werden die Verstorbenen versorgt und ich ziehe mir jetzt die Handschuhe an.
Jacqueline, wie viele Verstorbene sind jetzt im Moment hier in diesen Kühlräumen?
Also im Moment haben wir 33.
Wie war das für dich am Anfang in diesem Beruf, das erste Mal einen toten Körper wirklich so zu berühren und dann müsst ihr ja intensiv damit umgehen, vielleicht müsst ihr auch reinschneiden. Wie war das für dich?
Natürlich war es ungewohnt, der Körper ist kalt, es ist doch was Fremdes, man ist es nicht gewohnt, aber Berührungsängste sind es keine. Natürlich, wenn man das erste Mal in den Körper reinschneidet, ist das schon eine Herausforderung. Bei mir war das Interesse halt sehr groß an der Medizin.
Mein Name ist Professor Dr. Walter Ulrich. Ich bin Abteilungsvorstand des Pathologischen Institutes im Krankenhaus Hietzing seit 1995. Der Arbeitsalltag in der Prosektur beginnt in der Früh. Es werden die Verstorbenen zur Obduktion vorbereitet und anschließend wird dann mit der Obduktion begonnen. Wenn es notwendig ist, werden auch die dazugehörigen klinischen Kollegen eingeladen, bei der Obduktion präsent zu sein, weil man hier Unklarheiten bezüglich der Todesursache besser diskutieren kann.
Also Obduktionsassistentin ist schon ein sehr spezieller Beruf. Ich hatte schon viele Berufe. Also ich bin gelernte Friseurin, war dann bei der Straßenreinigung, bei den Schwimmbädern. Dann habe ich 2 tolle Kinder bekommen, war in Karenz. Und in der Karenzzeit hat sich das dann wirklich für mich festgelegt, ich möchte das machen, habe mich dann wirklich im Internet erkundigt, wie ich zu den Ganzen komme. Ja, und im September habe ich dann die Ausbildung begonnen und jetzt bin ich gelernte Obduktionsassistentin.
Die Obduktionsassistentinnen bereiten die Verstorbenen zur Obduktion vor. Sie richten das entsprechende Instrumentarium her, was wir brauchen zur Obduktion, und sie assistieren während der Obduktion. Das heißt, sie gehen auch den Ärztinnen und Ärzten zur Hand, wenn die Entnahme eines Organs sich als schwierig gestaltet oder die Körperflüssigkeiten austreten, dann sind sie natürlich hier behilflich und um entsprechende auch Reinigungsarbeiten vorzunehmen. Tote Körper sind für mich überhaupt nicht unheimlich. Das ist für mich eine Materie wie jede andere, die für Lehre und Forschung zur Verfügung steht, beziehungsweise auch eine Notwendigkeit, um eben postmortal die Todesursache zu bestätigen, beziehungsweise die Todesursache zu klären. Die Obduktion ist eigentlich ein Instrument der Qualitätssicherung in einem Krankenhaus.
Wir sind jetzt da im Verabschiedungsraum, wo sich ja hinterbliebene Angehörige vielleicht noch einmal von ihrem Verstorbenen verabschieden können, der im Krankenhaus verstorben ist.
Ich finde eine leibliche Verabschiedung sehr wichtig. Es ist sehr hilfreich für einen Trauerprozess. Bei einer leiblichen Verabschiedung kann man einfach nochmal den Menschen sehen und berühren, was wirklich wichtig ist für viele Menschen. Hier ist der Eingang, wo die Angehörigen in den Verabschiedungsraum gehen können. Hier liegt dann der Verstorbene, schön zugedeckt auf einem Polster. Wir zünden Kerzen an. Wir schauen, dass das Ambiente so gut wie möglich schön ist. Ja, und dann haben die Angehörigen die Chance, sich leiblich zu verabschieden. Ich glaube, dass nach dem Tod schon noch etwas gibt. Natürlich der Körper nicht. Der Körper ist tot. Hier ist wirklich alles verloren. Aber irgendein Teil von uns ist sicher irgendwo. Daran glaube ich. Also hier sind wir jetzt in den Raum, wo wir die Verstorbenen einsagen. Das heißt, wir waschen sie, wir ziehen sie an. Wir frisieren sie, hin und wieder kommt es vor, dass wir sie schminken und werden eben hergerichtet und die Bestatter holen sie ab und dann werden sie bestattet.
Ich bin ja immer schon auch in meiner Arbeit als Sanitäter beim Roten Kreuz im Rettungsdienst mit dem Tod konfrontiert worden und ja, viele Todesfälle miterlebt. Beim Roten Kreuz ist man natürlich immer unter Hochdruck, denn es geht ja darum, Leben zu retten. Es geht um Sekunden, Minuten. Ich habe viele Reanimationen, also Wiederbelebungen miterlebt, Verkehrsunfälle und man hat halt nie gewusst, was erwartet jetzt ein. Als Bestatter ist das ein bisschen anders, weil man natürlich weiß, dass wenn man jetzt wohin fährt, der Mensch ist tot. Das ist einmal definitiv. Es hat keine Eile. Und mit der Zeit bekommt man dann auch dahingehend eine Routine, weil man sich die Bilder schon vorstellen kann, wenn jetzt eine Meldung kommt, dass sich jemand auf die Gleise der Eisenbahn gelegt hat, in suizidaler Absicht, dann weiß man schon nach ein paar Jahren, welches Bild einen da jetzt vermutlich erwartet und das trifft dann auch meistens zu. Schrecklich sind oft Bilder, wenn an einem Körper etwas nicht mehr an der Stelle ist, wo es sein soll oder wenn Gliedmassen in einer Weise entstellt sind, was man so im normalen Leben nie bei einem Menschen sieht, wenn etwas nicht, um es ganz salopp zu sagen, nicht mehr an seinem Platz ist. Das kann sehr erschrecken, hat auch sehr etwas Unheimliches, etwas Skurriles auf eine bestimmte Art und Weise. Und das Besondere an diesem Beruf ist natürlich dann, dass man in Fühlungnahme geht mit diesem Körper. Man muss den dann irgendwie auf die Trage schaffen und abtransportieren und dann auch im Bestattungsinstitut den Leichnam wieder in einen Sarg betten, soweit und alles versorgen, bis halt dann die Beerdigung oder was auch immer geschieht, gemacht werden kann. Und das sind schon besondere Eindrücke, aber man Da passiert auch etwas, was psychologisch klar ist. Man nennt das Habituation, also Gewöhnung. Und indem man schon über die Bilder ein bisschen Bescheid weiß, die man vielleicht antrifft, wenn man alarmiert wird und zu einem Unfall oder zu einem Selbstmord gerufen wird oder Suizid gerufen wird, Selbstmord darf man nicht mehr sagen, dann weiß man schon ungefähr, was einen erwartet. Das schützt. Was auch schützt, ist, dass gerade bei schrecklicheren Todesbildern meistens ausschließlich Einsatzkräfte dort vor Ort zugegen sind. Und das schafft ein Stück weit Distanz von Emotionen. Es ist immer dramatischer, an einer Unfallstelle oder einen Verstorbenen zu Hause abzuholen, der normal verstorben ist, aber wo Angehörige zugegen sind, wo Emotionen da sind. Wir haben viele Bestatterkolleginnen und Kollegen in den Interviews, in den Gesprächen, die ich mit ihnen geführt habe, erzählt, glaubhaft vermittelt, sie haben noch nie einem Verstorbenen ins Gesicht gesehen.
Ich bin jetzt am St. Barbara Friedhof in Linz und ich besuche jetzt da den Herrn Clemens Frasch und die sichen schon daherflitzen mit seinem elektrischen Roller, mit dem düster immer am Friedhof herum. Auf diesem Friedhof beim Clemens Frascher habe ich in der Abschiedshalle auch schon letzte Hilfekurse abgehalten.
Ich bin hier seit 10 Jahren als Friedhofsverwalter tätig und habe dort wirklich meinen Traumjob gefunden, wenn man das so sagen kann. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch für Außenstehende, die mit dem Friedhof nichts zu tun haben. Auf dieser großen Fläche, auf unseren 12 Hektar, gibt es tausende Bäume und Sträucher. Es gibt verschiedenste Tierarten. Wir haben 28 hier brütende Vogelarten, für die wir auch wieder Nistkästen setzen. Wir haben Bienenvölker, haben einen eigenen Honig. Wir haben im Bereich der Urnenbeisetzung sehr, sehr viele neue Anlagen geschaffen in den letzten Jahren. Dort geht der Trend, wenn man so sagen kann, oder die Entwicklung eindeutig in Richtung der Beisetzung der Urne im Erdboden in einer sogenannten Bio-Urne, die sich über die Jahre zersetzt und eben dann langsam ins Erdreich aufgeht. Menschen, die bei einem Baum beigesetzt werden wollen, beziehungsweise ihre Angehörigen, haben eben dann das Gefühl, dass eine gewisse Form des Weiterlebens im Baum, vor dem man dann steht, beim Trauern und beim Besuch an der Grabstätte, dieser Baum einen Teil aufnimmt, auch des Verstorbenen. In den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war eindeutig noch schwarz, dominierend dunkel. Wir selbst haben unsere Abschiedsräume jetzt vor 10 Jahren umgebaut und sind in ganz helle Töne, warme Töne und auch Erdtöne gegangen. Diese Schwere des Schwarzes eigentlich vorbei in der Bestattungskultur. Das trifft sich besser mit dem christlichen Auferstehungsgedanken. Und heute ist es auch viel klarer, auch in der Trauerliturgie, in der Ansprache von Trauerrednern, dass es ja bei der Trauerfeier um die Hinterbliebenen geht oder mehr um die Hinterbliebenen geht. Und denen will man auch mit diesen hellen Farben mehr die Hoffnung geben, als sie noch in ihrer Trauer runterzudrücken mit diesen dunklen Farben.
Wenn wir in einen Raum hineingehen, wo ein Verstorbener liegt, wird uns sozusagen in Form dieses toten Körpers, dieses körpergewordenen Todes, diese außerweltliche, mich bei Weitem übersteigende, mir nicht rational zugängliche Macht des Todes offenbar und sichtbar und erahnbar, demgegenüber ich nichts ausrichten kann und nichts bin als Staub und Asche, und demgegenüber erleben wir sehr schnell das Gefühl der heiligen Scheu. Und diese Ambivalenz drückt sich auch wunderbar in einem Begriff aus, nämlich in dem Begriff der Pietät, denn Pietät ist nichts anderes als ein Synonym für Ehrfurcht. Und da drinnen haben wir wunderbar diese Ambivalenz, Ehre und Furcht.
Zu meinen Letzte-Hilfe-Kursen kommen ja nicht nur alle interessierten Menschen, sondern auch Menschen, die beruflich mit dem Tod zu tun haben. Und eine, die mit dem Tod beruflich sehr intensiv zu tun hat, ist die Heidi Bruckner, eine Bestatterin aus Wolfern bei Steyr.
Bei uns in Wolfen ist es so üblich, dass eben am Tag vor dem Begräbnis die Aufbahrung stattfindet. Das heißt, um 9 Uhr ist der Sarg hier in der Aufbahrungshalle aufgebahrt. Die Angehörigen haben den ganzen Tag Zeit, Abschied zu nehmen hier am Sarg bis 19 Uhr oder 19.30 Uhr, wo dann die Totenandacht beginnt. Dann wird die Aufbahrungshalle geschlossen. Es ist so von meiner Seite, was wird gemacht bei der Aufbahrung? Wir bringen den Sarg her, sprich den Verstorbenen. Wir sprechen mit der Gärtnerin alles ab, dass die Blumen da sind, dass alles korrekt geliefert wurde, dass die Kranzschleifen korrekt geschrieben sind. Es wird nochmal Besen rein gekehrt von uns, die Kerzen entzündet und alles kontrolliert, was sich die Angehörigen gewünscht haben und im Auftrag eben angegeben haben, was sie möchten. Bei uns am Land ist es schon großteils so, dass noch alle sehr gläubig sind, dass die meisten Begräbnisse noch kirchlich sind, dass am Vorabend des Begräbnisses noch eine Abendandacht gestaltet wird, dass man zum gemeinsamen Gebet zusammenkommt, ein Rosenkranzgebet gesprochen wird. Diese Verabschiedung, diese Totenandacht kann genauso persönlich gestaltet werden mit individueller Musik. Also da ist alles möglich.
Trauten Mitmenschen zu begegnen, ist die große Herausforderung für uns. Ich will den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in meinen Letzte-Hilfe-Kursen vermitteln, dass es in dieser Begegnung viel mehr um eine eigene innere Haltung geht, als um irgendwelche Rezepte oder fertigen Sätze. Es geht viel mehr in der Begegnung mit Betroffenen darum, auch bei sich selbst zulassen zu können, was wir in dieser Begegnung vorfinden und was werden wir vorfinden? Hilflosigkeit, Ohnmacht, Sprachlosigkeit. Und wir dürfen als Mitmenschen genauso hilf- und sprachlos sein. Ein Mann, den ich nie kennengelernt habe, kann uns ein wunderbares Beispiel sein, was diese eigene Hilfe und Sprachlosigkeit betrifft. Ein lieber Freund von mir, da ist die Tochter mit 11 Jahren an Krebs verstorben und mein Freund hat dann erzählt, es war dann natürlich eine spannende Angelegenheit, als er nach 5 Wochen wieder zurück in die Arbeit gegangen ist. Die Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit haben ja gewusst, was passiert ist, dass die Tochter verstorben ist und er hat gesagt, die Kolleginnen und Kollegen haben so reagiert, wie viele in seinem Umfeld reagiert haben, haben zur Seite gesehen, hat betreten weggeschaut. Man hat so getan, als würde man hier konzentriert arbeiten und man übersieht ihn. Natürlich machen die das nicht aus Bosheit, sondern aus einer großen Unsicherheit heraus. Vielleicht sage ich so einen Blödsinn und stürze ihn noch mehr ins Unglück und richte erst recht etwas an. Und mein Freund hat dann erzählt, ein Kollege von ihm, der hat da auf einer Maschine gearbeitet und sieht meinen Freund, dass der des Weges kommt. Und dieser Mann hat die Arbeit niedergelegt, ist auf meinen Freund zugegangen, ist vor ihm stehen geblieben, hat ihn mit feuchten Augen angesehen und hat gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und mein Freund hat gesagt, das war die schönste Begegnung, die er von der Erkrankung seiner Tochter bis dorthin nach dem Tod gehabt hat. Diese Begegnungen mit solchen Menschen, das kann in aller Not vielleicht auch trösten.
Ich würde gern so sterben wie mein Großvater. Er hatte ein langes, erfülltes Leben, war bis zuletzt bei klarem Bewusstsein, ist im Kreise seiner Familie zu Hause friedlich eingeschlafen. Und wir hatten alle die Möglichkeit, uns nochmal bei ihm zu verabschieden. Und ich würde für mich, für mein Sterben, das genauso wünschen.
Wir sind jetzt da vor der Tür der Feuerbestattung Oberösterreich in St. Marienkirchen an der Polsenz. Grüß Gott, Herr Schauer.
Hallo. Willkommen bei der Feuerbestattung Oberösterreich.
Es würde uns sehr interessieren, der Ablauf in so einer Feuerbestattung.
Dann zeige ich Ihnen nochmal unser Gebäude und wie das bei uns so abläuft. Verstorbene finde ich überhaupt nicht gruselig oder irgendwie besonders. Man merkt schon, es war ein Mensch, man merkt aber ziemlich schnell auch, dass sie die Menschlichkeit verliert im Tod. Man merkt aber schon, der ist jetzt nicht mehr meinesgleichen. Also umso mehr Verantwortung hat man, weil der kann sich ja nicht mehr wehren und umso mehr Verantwortung hat man ja auch bekommen, dass man den trotzdem würdig behandelt.
Gloria, wir stehen jetzt da vor dem Verbrennungsofen, aber es ist in diesem Raum herinnen ja schon so warm bereits.
Es ist ja so, dass wir hinter dieser Mauer schon die Hauptbrennkammer haben vom Ofen. Wir werden jetzt bei 900 Grad Celsius einfahren und durch diesen Muffelschieber geht auch schon sehr viel Temperatur in die Luft über und darum ist da so warm. Mhm. Und dann werden wir einfahren.
Es gibt immer wieder Mythen zum Einäschern bei uns. der erste Mythos ist ja immer, dass mehr Verstorbene gleichzeitig eingeäschert werden. Das geht rein technisch gar nicht. Das ist unmöglich. Ein zweiter Mythos ist, dass immer irgendwie der Körper sich dagegen wehrt oder irgendwie aufstellt oder irgendwas. Das ist ein ganz normaler Verbrennungsprozess von einem Gewebe. Was auch immer ein ganz wichtiges Thema ist, die Seele. Für manche Personen braucht die Seele 3 Tage, für manche Personen braucht die Seele 5, 7, 10 Tage, bis sie dem Körper entwichen ist. Und uns ist ganz wichtig, dass wir dem entgegenkommen auch. Also bei uns kann der Verstorbene auch länger bleiben. Und da kommen wir dann auch den Angehörigen entgegen.
Ich weiß nicht, ob man sterben lernen kann. Ich halte es für mich mit Woody Allen nicht, dass ich Angst vor dem Sterben hätte, aber ich möchte nicht dabei sein, wenn es passiert.
Feature von Günter Keindelstorfer.